Good morning, everyone. We're going to start day
Dienstag im EU-Umweltausschuss.
It feels a bit like silence for the storm.
Der Vorsitzende sagt, es fühlt sich an irgendwie so wie die Ruhe vorm Sturm.
Und zwei Stunden später ist der Saal dann gerammelt voll. Es gibt nicht genügend Sitzplätze und einige Leute müssen stehen.
Es wird gleich über ein Gesetz abgestimmt, mit dem die Natur in Europa geschützt und wiederhergestellt werden soll. Ja, soweit so normal eigentlich.
Von so einer Abstimmung im Ausschuss würden wir unter Umständen gar nichts bis wenig mitbekommen. Aber diesmal lohnt es sich, reinzuhören.
Da ist gerade der spanische Abgeordnete César Luena. Der hatte an dem Gesetzentwurf mitgeschrieben. Und kurz vor der Abstimmung, ja, da fleht er den Ausschuss quasi an.
Sobre esta ley se han dicho muchísimas mentiras. Y por eso unos segundos para recordar la verdad.
So viele Lügen wurden erzählt, sagt er. Deswegen muss er jetzt mal eben die Wahrheit sagen.
Und dann wird abgestimmt im Umweltausschuss. Wer ist dafür und wer dagegen?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Anne Preger.
Und Sophie Stiegler von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und hier bei uns erfahrt ihr, was diese Woche Wichtiges für unseren Planeten passiert ist, also in Sachen Klima und Natur. Und was wir Menschen dafür tun, um das alles zu schützen. Oder was wir auch nicht tun.
Wenn genau darum gestritten wird, dann kann das nämlich zu einem richtigen Krimi werden. Wie jetzt beim Naturwiederherstellungsgesetz, von dem wir euch was erzählen wollen.
Das sollte eigentlich ein großer Wurf in der Europäischen Union sein, um lädierten Ökosystemen wieder auf die Beine zu helfen. Also die Idee ist, Wälder, Moore, Flussauen wieder zu renaturieren, also wieder in einen einigermaßen gesunden Zustand zu versetzen, damit die als Ökosysteme wieder besser funktionieren.
Und damit klar wird, wie wichtig dieses Gesetz eigentlich ist, gehen wir mal ein paar Jahre zurück.
This is a very special day.
Die damals frisch gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt ihren Green Deal vor.
Green Deal. Our goal is to reconcile the economy with our planet.
Mit ihrem Plan will sie nicht weniger, sagt sie, als die Wirtschaft und auch die Menschheit mit dem Planeten zu versöhnen.
This is Europe's man on the moon moment.
Europas Mondlandung. Große Worte. Und das Naturwiederherstellungsgesetz, das ist das ökologische Herzstück dieses Green Deals.
Anne erklärt euch jetzt mal, was genau in diesem Entwurf eigentlich so drinsteht.
Die Basics.
Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das soll Ökosysteme vor dem Zusammenbruch bewahren. Bis zum Jahr 2030 sollen Ökosysteme auf einem Fünftel der Fläche der Europäischen Union wiederhergestellt werden. Und bis 2050 sollen dann alle Ökosysteme wieder gesund sein. Wiederherstellen, das bedeutet zum Beispiel, dass trockengelegte Moore wieder vernässt werden, dass Wälder in Ruhe gelassen werden oder wieder aufgeforstet werden und dass Flussauen wieder geflutet werden. Und das alles soll die Natur widerstandsfähiger machen gegen Dürren, Hitzewellen und Überschwemmungen. Es soll Arten schützen und dabei helfen, die Klimaziele zu erreichen und ja, die Natur als unsere Lebensgrundlage bewahren.
Es sind aber nicht alle so ganz überzeugt von dem Gesetz.
Wir sind der Meinung, dass dieser Vorschlag so schlecht ist, dass man ihn auch nicht durch Änderungsanträge verbessern kann.
Das ist der EU-Parlamentarier Peter Liese, der gehört zur EVP, also der konservativen Parteienfamilie, zu der auch die deutsche CDU und die CSU gehören. Und diese Parteienfamilie, die setzt alle Hebel in Bewegung, um das Gesetz zu stoppen.
Wir gehen noch mal zur Abstimmung im EU-Umweltausschuss.
Okay, so we can now proceed to the final vote.
Ernste Gesichter. Ob da jemand die Luft anhält?
And the vote is closed. And it is rejected 44-44.
44 Abgeordnete stimmen mit Ja und genauso viele mit Nein.
Knapper geht's nicht und unentschieden bedeutet in dem Fall erstmal ein Nein zum Gesetz. Wenn es dabei bliebe, wäre das, kann man so sagen, einer der härtesten Rückschläge für Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Amtszeit und für die Natur letzten Endes auch.
Kann man so sagen. Die Gegner, die klatschen jedenfalls ordentlich.
Wobei sich da so ein bisschen, finde ich, Sophie, die Frage stellt, was passt den Konservativen nicht an einem Gesetz, das die Natur schützen soll?
Die eine Seite.
Die EVP sagt, dass sie damit die Ernährungssicherheit retten will. Also die Landwirtschaft müsste durch das Gesetz Agrarflächen stilllegen, sagt die EVP, und dürfte viel weniger Pestizide ausbringen. Und beides würde Bauern in den Ruin treiben und Ernten massiv verringern.
Das heißt also, die EVP, die sieht da einen Gegensatz zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.
Ja, kann man so sagen. Und genau da werfen andere Parteien der EVP Unehrlichkeit vor. Oder sogar, wie es ein EU-Linken-Politiker formuliert, Lügenmärchen. Und tatsächlich kommt auch Gegenwind aus der Wissenschaft. Also es gibt mehrere offene Briefe von tausenden Forschenden unterschrieben, die die Behauptungen dieser Gesetzesgegner mit Studien widerlegen.
Die andere Seite.
Die Forschenden sagen, nicht Naturschutz bedroht die Landwirtschaft, sondern kein Klima- und Naturschutz bedroht sie. Äcker brauchen Insekten als Bestäuber und Vögel, um schädliche Insekten in Schach zu halten. Die müssen aber irgendwo leben. Wälder und Moore helfen zusätzlich, Wasser zu speichern und damit Dürren und Überschwemmungen abzumildern, und die nehmen Kohlendioxid auf. Die Forschenden argumentieren, ohne gesunde Ökosysteme kann Europa seine Klimaziele nicht einhalten.
Es gab also wirklich starken Widerspruch, auch aus der Wissenschaft, zu den Argumenten der EVP. Und trotzdem ist sie bei ihrer Ablehnung geblieben.
Unser Korrespondent in Brüssel, der vermutet, dass Konservative da mit ihrem Kampf gegen Umweltgesetze in der EU Wahlen im Kopf haben, weil es stehen ja demnächst wieder Wahlen an.
In Polen zum Beispiel?
Ja, und im Oktober wird in Bayern auch gewählt.
Wenn wir jetzt beim Gesetz bleiben, wie geht's da weiter? Es ist ja noch nicht gescheitert.
Nein, also der Umweltausschuss ist nicht derjenige, der da die endgültige Entscheidung trifft. Es ist so, in 2 Wochen soll das ganze EU-Parlament abstimmen. Und da könnte es zumindest theoretisch noch eine Mehrheit für dieses Renaturierungsgesetz geben. Und dann könnte eben mit jedem EU-Mitgliedstaat über das Gesetz verhandelt werden. Man kann sagen, da sind in jedem Fall noch für das Gesetz eine Menge Hürden auf dem Weg.
Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass der Sonnenuntergang gerade besonders kitschig ist. Also der Himmel besonders rot.
Oder auch der Sonnenaufgang, falls irgendjemand in die Verlegenheit kommt, freiwillig oder unfreiwillig, im Moment so um 5:15 aufzustehen.
Den habe ich nicht mitgekriegt in letzter Zeit.
Ich auch nicht.
Der Grund jedenfalls, dass der Himmel morgens oder abends röter ist als sonst, der kommt aus Kanada, ist quasi rübergeweht zu uns.
Da brennt ja es seit Wochen in den Wäldern an fast 500 Stellen. Und jetzt ist Kanada zwar mehr als 5000 Kilometer weit weg von uns auf der anderen Seite des Atlantiks, aber trotzdem zieht diese Rauchwolke aus diesen kanadischen Waldbränden jetzt auch über Deutschland.
Und welche Folgen das bei uns hat, abgesehen von schönen Sonnenuntergängen, und wie es in Nordamerika mit den Bränden weitergeht, das klären wir jetzt.
Also die gleichen Waldbrände, die haben ja schon Anfang Juni unter anderem die Wolkenkratzer in New York in so braun-orangene Rauchschwaden gehüllt.
Ziemlich apokalyptische Bilder.
Ja, krasse Bilder.
Aber wenn man jetzt so aus dem Fenster guckt, ja, nee.
Nö.
Also bisschen diesig vielleicht, ne?
Ja, dass man sieht, dass man nicht so richtig viel sieht, das kommt.
Sie sehen, dass sie nichts sehen.
Genau. Das kommt daher, weil der Ruß und die anderen Rauchteilchen, die jetzt New York in so diesiges Licht gerückt haben, dass die in den unteren Bereichen der Luft schon rausgerieselt sind nach diesem langen Weg über den Atlantik. Das heißt also, bei uns gibt es jetzt zwischen den Gebäuden keine Dunstwolken mehr. Stattdessen sind die Rauchteilchen nur noch viel weiter oben in der Atmosphäre, und zwar laut dem Deutschen Wetterdienst in einer Höhe von so 5 bis 10 Kilometern, also eher da, wo Verkehrsflugzeuge unterwegs sind. Und da verursachen sie dann auch diese farbenfrohen Sonnenunter- und Aufgänge.
Und die Anne erklärt euch jetzt mal kurz, warum der Rauch eigentlich überhaupt besonders bunte Farben machen kann, frühmorgens und spätabends.
Die Basics.
Morgens und abends hat Sonnenlicht einen längeren Weg durch die Lufthülle der Erde. Man kann sich das so vorstellen, dass die Lichtwellen ständig auf irgendwelche Luftteilchen treffen. Und dabei geht was verloren. Und zwar vor allem der blaue Anteil im Sonnenlicht. Und was übrig bleibt und dann bei uns am Erdboden ankommt, das ist dann mehr rotes und orangenes Licht. Und dieser Effekt, den gibt's sowieso, aber der wird verstärkt durch mehr Rauch- und Staubteilchen in der Luft. Und das führt dann zu diesen farbenfrohen Sonnenauf- und Untergängen.
Aber nicht nur dazu, das sagt Annika Jakob, die ist Meteorologin bei Wetter Online.
Sie können aber auch zur Folge haben, dass sich mehr Wolken bilden, weil diese Staubpartikel sind so Kondensationskerne, nennen wir das. Und an denen bleiben die Tröpfchen gerne kleben, deswegen gibt es mehr Wolken und infolgedessen natürlich auch ein bisschen Regen möglich.
Immerhin, das wäre ja auch gut für viele Pflanzen und Bäume gerade.
Und dann, wie wir es auch vom Sahara-Staub kennen, kann es auch sein, wenn es dann regnet, dass das Auto oder die Scheiben ein bisschen dreckig werden.
Also, falls ihr am Wochenende ganz dringend eigentlich vorhattet, die Fenster zu putzen,
oh,
weil
ja,
es wirklich mal nötig
total
ist,
total dringend,
liefern wir euch die perfekte Ausrede. Das lohnt sich gerade einfach überhaupt nicht, weil eben diese Waldbrand-Rauchpartikel die Fenster eh wieder dreckig machen. Frage ist jetzt so ein bisschen, ja, wenn es an den Fenstern ist, ist es auch in unserer Lunge? Also merken wir das beim Atmen?
Also sehr wahrscheinlich nicht, wenn man sich zumindest gerade mal die Daten, die Messdaten anguckt vom Umweltbundesamt, von deutschen Luftmessstationen, dann waren die am Donnerstag, also zu einem Zeitpunkt, als die Rauchwolke im Westen von Deutschland schon angekommen war, unproblematisch. Man konnte so ein bisschen auf der Deutschlandkarte sehen, dass die Werte im Westen etwas höher lagen als im Osten. Aber laut Umweltbundesamt war die Luft an allen Messstationen in Sachen grober und feiner Feinstaub gut oder sehr gut.
Also Entwarnung quasi.
Genau. Und wer sowas wirklich auch nochmal jetzt jederzeit nachgucken will, da gibt's eine ganz gute App vom Umweltbundesamt, die heißt Uber Luft. Und den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Wer sich jetzt natürlich ganz besonders Sorgen macht oder Menschen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, das ist ja nochmal was anderes, denen empfehlen Fachleute, sich wirklich dann eben auch genau auf so einem Weg vor Ort nochmal über die Luftqualität schlau zu machen, vor allem wenn man irgendwas Anstrengenderes geplant hat. Aber für gesunde Menschen geht von dieser kanadischen Rauchfahne hier jetzt bei uns gerade erstmal keine Gesundheitsgefahr aus.
In Nordamerika, da gibt's leider keine Entwarnung, besonders um die großen Seen an der Grenze von Kanada und den USA. Da sind viele Rauchteilchen in der Luft und allein in den USA sind deswegen gerade mehr als 100 Millionen Menschen ungesunder Luft ausgesetzt.
Das ist krass, ne? Also mehr Menschen als in Deutschland leben, ne?
Und da wird eben gewarnt, dass Menschen möglichst nicht rausgehen sollen oder wenn, dann eine Maske tragen sollen und möglichst keinen Sport machen.
Also die Lage ist da vor Ort wirklich schon heftig. Ich meine, Meldungen über Waldbrände in Nordamerika, die kommen ja jeden Sommer. Aber 2023 hat sich zumindest für Kanada wirklich zu einem Rekordjahr entwickelt. Also so viele Brände wie jetzt wurden da noch nie erfasst.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, fast 500 Brände. Und bei mehr als der Hälfte davon sagen die Behörden, wir haben keine Kontrolle über diese Feuer. Was auch bedeutet, dass die Löscharbeiten wahrscheinlich noch Wochen dauern werden.
Und das bedeutet, bei uns kann in nächster Zeit auch noch mal so ein Rest von so einer Rauchfahne über den Atlantik geweht kommen.
Unser nächstes Thema, das führt uns nach London an die Themse.
Schön. Also eigentlich.
Eigentlich. Die Themse musste nämlich letzten Sommer sozusagen beatmet werden.
Was jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ja. Das Magazin New Scientist, das hat nachgefragt und dabei ist rausgekommen, dass der Wasserversorger an der Themse letzten August Sauerstoff ins Wasser gepumpt hat. Und dafür hat dieser Wasserversorger extra zwei Boote, genau dafür, um einen Fluss zu beatmen.
Ja, dieser extra Sauerstoff, der war nötig, weil der Gehalt von Sauerstoff im Fluss so niedrig war, dass es dann wirklich gefährlich wurde für Fische und Pflanzen. Die wären nämlich sonst möglicherweise erstickt.
Bei der Themse, bei diesem Fluss, ist es so, dass man dieses Problem schon sehr lange kennt.
Deshalb, seit den 90ern, ja.
Ah, okay. Deswegen gibt's auch überhaupt diese Boote. Aber laut New Scientist wurden die eigentlich in letzter Zeit kaum noch gebraucht, seitdem dann vor knapp 10 Jahren die Kanalisation verbessert wurde.
Aber letzten Sommer waren die Boote laut den Wasserbetrieben plötzlich dann doch wieder 11 Tage im Einsatz. Auch weil wohl doch wieder einiges an Abwasser direkt in die Themse geflossen ist.
Ja, lecker.
Da sind Rohre geplatzt zum Beispiel und auch Regen hat da Kanäle zum Überlaufen gebracht. Und dann schwappt das quasi alles in den Fluss, inklusive Klopapier und das, was dann da so dranhängt am Klopapier.
Ja, und in dieser warmen Suppe, da wachsen dann eine Menge Bakterien und die klauen den Fischen und Pflanzen sozusagen den Sauerstoff weg.
Ja, ist leider auch ein Problem, das manche deutsche Flüsse betrifft. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das mit dem Sauerstoff reinblubbern eine gute Lösung oder eher nicht so?
Dazu hat ein Umweltwissenschaftler was gesagt von der Uni Exeter, als der New Scientist nachgefragt hat. Und der hat gesagt, das ist letztendlich Krisenmanagement. Also wirklich,
wirklich der allerletzte Strohhalm.
Insofern tut's ganz gut zu hören, dass London in 2 Jahren jetzt nochmal seine Kanalisation updaten will, damit es dann auf diese Boote in Zukunft verzichten kann.
Und dann schwimmt hoffentlich auch kein Klopapier mehr unten drunter durch unter der Tower Bridge.
Was geht?
Wie kann die Welt ein kleines bisschen besser werden? Darüber reden wir in Was geht?
Diesmal, was tun gegen den Durst?
Von Tieren in der Stadt.
Ja, die Sommer werden tendenziell heißer und trockener, wie jetzt auch der Juni. Also der Deutsche Wetterdienst meldet, dass der Monat sehr warm war und auch der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen.
Was natürlich auch ein bisschen schön war.
Ja.
Aber
auch nicht nur gut. Ja, in vielen Gegenden war es auch wochenlang einfach viel zu trocken.
Und die Frage, die sich vielleicht jetzt stellt, ist, wenn man Tieren in der Stadt, also in Gärten und so, helfen will gegen Hitze und Durst, bringt es dann was, wenn man eine Wasserschale aufstellt?
Also wird die auch genutzt, ja? Geht das Eichhörnchen und die Hummel, fliegt die dahin und trinkt was oder kühlt sich so ein bisschen den Kopf oder so? Oder brauchen die jetzt wirklich einen
Kopfkino,
Teich?
Kopfkino auf jeden Fall.
Oder einen See?
Dazu meldet sich jetzt ein Forschungsteam aus Großbritannien zu Wort und sagt, alles prima, auch Wasserschalen und kleine Vogelbäder können schon was bringen. Davon profitieren dann kleine Vögel, also sowas wie Spatzen und so. Und natürlich auch Insekten wie Hummeln oder Bienen oder Schmetterlinge. Und um das sagen zu können, hat das Team im Süden von England sehr liebevoll über hunderte von Stunden die Tierwelt in mehr als 100 privaten Gärten und an 6 städtischen Seen beobachtet.
Harte Forschungsarbeit auf jeden Fall. Wer jetzt nicht so begeistert war von diesen Wasserschalen, das waren Gänse und Enten. Die sind viel lieber an Seen unterwegs.
Kann man sich vielleicht auch so ein bisschen denken, ne?
Ja. Und Libellen übrigens auch nicht. Die mögen auch lieber was Größeres anscheinend.
Okay. Aber wir halten fest, wenn jemand Tieren in der Stadt bei Hitze und Trockenheit was Gutes tun will, ist total in Ordnung. Gerne so eine Wasserschale aufstellen. Muss auch nichts mega Professionelles sein. Kann einfach ein alter Suppenteller sein oder so ein Blumentopfuntersetzer.
Aber wichtig ist, so einen kleinen Stein reinlegen, damit Insekten, die da reingeplumpst sind, auch wieder rauskrabbeln können.
Ah, okay.
Und die Schale schön sauber halten. Also jeden Tag frisches Wasser einmal ausspülen. Ein Link zu mehr Profi-Tipps rund um Wasserschalen und Vogeltränken, den packen wir euch in die Shownotes.
Sophie, wir sind fast am Ende. Gab es für dich einen Aha-Moment, diese Folge?
Ich habe noch nie davon gehört, dass man einen Fluss beatmen muss. Fand ich schon sehr seltsam.
Ich habe mich auch gefragt, wie oft muss das Schiff dann so hin und her fahren und so?
Ja.
Ja.
Und Fun Fact, eins von diesen Schiffen heißt Bubbler.
Ja, immerhin passend, ne?
Ja.
Ja.
Haben sich was bei gedacht.
Haben sich
und
was bei gedacht.
Bei dir, was hast du gelernt?
Ich finde diese Vorstellung, dass, dass es Brände in 5000 Kilometern Entfernung gibt und dass da trotzdem die Rauchfahne bis zu uns kommen kann, schon eine krasse Vorstellung. Es macht die Welt in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen kleiner.
Ja, ich habe das Gefühl, ich sage das jetzt in jeder Folge, alles hängt mit allem zusammen.
Deep.
Ja.
An dieser Stelle möchten wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen.
In vielen Ländern der Erde macht der Klimawandel den Alltag der Menschen immer schwieriger. Deswegen verlassen viele Menschen ihre Heimat und begeben sich auf eine wirklich gefährliche Flucht, unter anderem die übers Mittelmeer. Und dabei sterben immer wieder auch Menschen. Unsere Kollegen und Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk machen Seenotrettung zum Thema.
Und zwar in einer Folge des Podcasts »Die Sache ist die«. Und in Die Sache ist die geht es immer um Gegenstände mit einer relevanten Geschichte und um die gesellschaftliche Debatte darum.
In diesem Fall geht es um einen großen Stapel Papier und zwar nicht irgendeinen, sondern 28.000 Seiten aus einer Anklageschrift und zwar gegen Katrin. Katrin ist Seenotretterin und wegen eines Einsatzes im Jahr 2016 steht sie in Italien vor Gericht. Und im Podcast fragt das Team, warum Katrin eigentlich trotzdem weitermacht, welche politische Bedeutung der Prozess hat und wie es gerade so insgesamt um die europäische Migrationspolitik steht.
Die Sache ist die, diesen Podcast findet ihr genau wie uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
Deine Minute Natur.
Dieses Mal machen wir einen kleinen Ausflug an die Nordsee. Stellt euch so einen windstillen Tag vor auf der Insel Sylt. Im Norden, in den Salzwiesen hinterm Strand, da sind sie unterwegs. Große Schafe.
Kleine Schafe.
Und bevor ihr jetzt anfangt, die zu zählen, sagen Anne und Sophie Tschüss.
Tschüss.
Und bis nächste Woche.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.